ですよ。
Ja, von meiner Seite auch einen schönen guten Morgen. Ich habe heute das Thema Freiheit biblisch verstanden und möchte gerne auf einen vielleicht jetzt nicht so bekannten Aspekt des Alten Testamentes mit Ihnen kommen. Normalerweise würden wir vielleicht den Begriff Freiheit nicht unbedingt gleich mit dem Alten Testament assoziieren. Aber meine These ist, und damit steige ich in diesen Vortrag ein, dass unser heutiges Freiheitsverständnis und in gewisser Weise auch unser Politikverständnis letzten Endes ein Erbe des Alten Testaments. Kommt vielleicht ein bisschen steil her, die These, aber ich werde gleich versuchen, das ausführlicher zu begründen. Sie haben ein Handout bekommen, da stehen ein paar Texte drauf, auf die ich mich unterwegs während diesem Vortrag beziehen werde. Und ich komme dann zu gegebener Zeit darauf zu sprechen. Zunächst einmal möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, in der Exegese der Neuzeit, und ich meine jetzt relativ aktuelle Geschichten, wird ganz, ganz stark darüber nachgedacht, inwieweit die großen Imperien, die großen mächtigen Reiche, die Geschichte des Volkes Israel nicht nur bestimmt, sondern auch seine Religion geprägt haben. Sie haben auf der linken Seite ein Buch von Sees Schwartz, das ist ein Amerikaner, Imperialism and Jewish Society, also Imperialismus und jüdische Gesellschaft in der Zeit von 200 vor bis 640 nach der allgemeinen Zeitrechnung, wo er in einer ziemlich spannenden Art und Weise zeigt, wie gerade die Unterdrückung durch die großen Imperien das jüdische Leben und die jüdische Religion damals geprägt haben. Und wenn wir über die Prägung der jüdischen Religion reden, dann reden wir automatisch mit über das Christentum, weil der Gründer des Christentums bekanntlich sein Leben lang Jude gewesen ist. Das Inhaltsverzeichnis auf der anderen Seite ist eine sehr gängige, mittlerweile auch ins Deutsche übersetzte Einleitung ins Alte Testament von David M. Carr. Er lehrt auch in den USA. Sie können das Inhaltsverzeichnis leider nicht sehen. Er geht folgendermaßen vor, wenn er die Bücher der Bibel erklärt und er fängt an mit ihrer wahrscheinlichen historischen Entstehungszeit, dann geht er einfach die Zeit der großen Imperien durch. Die Assyrer, die Babylonier, die Perser. Und das, was das Volk Israel unter diesen überwältigenden Mächten erfahren hat, hat sich letzten Endes auch in seinem Glaubensverständnis massiv niedergeschlagen. Ja. Und das können Sie in diesem Buch sehr schön nachlesen und ich finde, dass das ein sehr spannender Zugang ist, die Entwicklungsgeschichte des Alten Testamentes oder des jüdischen Tanach hier einfach mal nachzuerzählen. Das ist ein sehr politischer Zugang und jetzt denkt man sich, Politik und Religion sollte eigentlich irgendwie getrennt sein, aber Faktum ist, dass die damalige Politik und die damalige Situation der Gesellschaft ganz starken Einfluss ausgeübt hat auf die Art und Weise, wie die Menschen damals geglaubt haben. Übrigens ist es heute nicht anders. Ja, also die politischen und sozialen Verhältnisse prägen unsere Art und Weise zu glauben und die Welt zu verstehen. Ob wir das jetzt schön finden oder nicht, spielt im Grunde genommen keine Rolle. Ich schaue mir ein paar Fundstücke an mit Ihnen, die so eine Art Spurensuche darstellen. Wie können wir diesen überwältigenden Einfluss dieser Imperien auch archäologisch in gewisser Weise nachvollziehen? Wobei Archäologie immer Interpretation ist. Es ist nie so, dass man irgendetwas findet und dann automatisch weiß, worum es geht. Aber wir können sehr deutlich sehen, wir sind hier 1500 vor Christus, also das ist jetzt 3500 Jahre her. Da findet man in einem Grab in Jerusalem diesen Skarabäus mit der Inschrift eines ägyptischen Pharao. Und wenn wir uns fragen, warum wird jemand in Jerusalem begraben, der offensichtlich Ägypter ist und offensichtlich in Verbindung steht zum ägyptischen Königshaus, dann ist ganz klar, weil Jerusalem damals eine ägyptische Provinzhauptstadt war, weil dort eine ägyptische Garnison gelegen ist. Ja? Also das Land Kanaan steht jahrhundertelang, wie wir sehen werden, unter ägyptischer Vorherrschaft. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass wir viele altägyptische Vorstellungen auch in der hebräischen Bibel finden. Ein ganz banales Beispiel. Sie kennen vielleicht den Psalm, wo es heißt, dass Gott dem König seine Feinde wie einen Schemel unter die Füße legt. Haben Sie vielleicht schon mal gehört? Ja, ich lege dir deine Feinde als Schemel unter die Füße. Das ist eine klassische altägyptische Vorstellung. Das finden Sie in ganz vielen bildlichen Darstellungen der Pharao auf dem Thron. Seine Füße stehen auf einer Kiste und in dieser Kiste sind die Feinde des Pharao aufgestapelt. Oder die Adoption des Königs durch Gott am Tag der Thronbeschreibung ist eine klassische ägyptische Vorstellung. Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Psalm 2. Ja? Das kommt eins zu eins aus der altägyptischen Pharaonentheologie, wenn ich das so sagen darf. Ich gehe noch ein bisschen weiter und wir sind jetzt in der Zeit um 1370, 1360. Das sind die berühmten Armana-Briefe, die nur deshalb überlebt haben, weil die alten Ägypter, aber auch die Assyrer und die Babylonier sich einer Kulturtechnik befleißigt haben, die bis heute vorbildlich ist. Wenn sie etwas aufgeschrieben haben, haben sie eine Tonscheibe genommen und haben dort Zeichen hineingeritzt. Sie haben extra ein Alphabet entwickelt, das dafür besonders geeignet ist, die sogenannte Keilschrift. Und das wird danach gebrannt. Und das Geniale an dieser Technik ist, sowas geht nicht kaputt, außer Sie machen es kaputt. Ja? Das bedeutet, wir sind heute noch in der Lage, diese Texte zu lesen und das nach über 3000 Jahren, dass die geschrieben worden sind. Meine These ist, von Ihren WhatsApp-Verläufen, Blog-Einträgen und sonstigen elektronischen Aufzeichnungen, die Sie vielleicht angelegt haben in den letzten Jahren Ihres Lebens, wird spätestens in 10 Jahren nichts mehr übrig sein. Ja? Ich wage sogar die These, von unserer Kultur wird gar nichts übrig bleiben, weil wir eben nichts Adäquates anzubieten haben, was technologieunabhängig einfach so lange überdauern kann. Es gibt Stimmen, die sagen, wo ist dabei das Problem? Bei den Armana-Briefen handelt es sich um einen Briefwechsel zwischen den Ägyptern in Jerusalem und dem Königshof in Armana, wo damals ein sehr berühmter Pharao regiert hat, Amenophis IV., besser bekannt unter seinem Namen Echnaton. Ja. Und Echnaton ist ein sehr merkwürdiger König, weil er lehnt die Verehrung des Götterpantheons ab und will sich nur noch auf einen Gott beschränken, auf den Sonnengott Aton, was zu einem absoluten Schock und Trauma in der ägyptischen Religionsgeschichte führt. Falls Sie das näher interessiert, empfehle ich Jan Aßmann, der darüber publiziert hat. Und dieser Echnaton kriegt dauernd Briefe aus Jerusalem. Wir haben zu wenig Leute, wir brauchen mehr Geld, wir haben Riesenprobleme, bitte helft uns, tut irgendwas, die Krise wird immer schärfer. Erstaunlicherweise ähnelt die Reaktion der Zentralbehörde in Amana genau dem, was wir heute erleben. Die Leute sagen, wir brauchen mehr Geld, wir brauchen mehr Personal, wir haben Riesenprobleme und was passiert? Nichts. Ja, das ist genau das, was die in Amana damals auch erlebt haben. Also scharfer, starker ägyptischer Einfluss. Und das ist jetzt eine wirklich bedrückende Geschichte. Ein verstörendes Detail habe ich das überschrieben. Das ist die älteste inschriftliche Erwähnung des Begriffes Israel in Hieroglyphenschrift. Das ist eine Silbenschrift. Wie Sie vielleicht wissen, durch den Stein von Rosette konnte die entziffert werden. Und man hat dann quasi in der nachnapoleonischen Zeit es geschafft, diese Schrift wieder zu lesen, weil man gemerkt hat, das sind keine Symbole, sondern das ist eine Silbenschrift. Und hier steht in dieser altägyptischen Silbenschrift der Begriff Israel. Und Ägyptologen sagen, damit ist ein Volk gemeint. Man kann an der Art der Schreibweise erkennen, ist das ein Gottesname, ist das ein Ortsname oder handelt es sich eben um eine Bevölkerung. Und das Traurige ist, der Pharao, der Merempta, der diese Inschrift gesetzt hat, schreibt dort über seine letzten Kriegserfolge und der Satz, in dem das Wort Israel vorkommt, lautet, Israel ist vernichtet. Ja? Und das gibt mir persönlich sehr zu denken, dass die erste inschriftliche Erwähnung dieses Volkes mit dem Begriff der Vernichtung gekoppelt ist und Sie wissen, dass es seitdem nicht an Versuchen gefehlt hat, dieses Volk wirklich zu vernichten. Eine letzte altägyptische Inschrift, und da sind wir jetzt schon ungefähr im 10. Jahrhundert vor Christus, das ist die Schoschenk-Stele in Megiddo. Megiddo kennen Sie, zumindest den Berg von Megiddo, Harmageddon, ja, spielt dann später in der Offenbarung des Johannes eine ganz wichtige Rolle. Armageddon würden wir das heute aussprechen, heißt eigentlich Berg von Megiddo. Und dort hinterlässt dieser König eine Statue mit seiner Namenskartusche. In dieser Zeit des übermächtigen Einflusses der Ägypter, der dann allerdings immer schwächer wird, wie wir beobachten können, sieht man aber die ganze Zeit den Versuch des Volkes Israel, hier irgendwie eine eigene Identität, eine Art Unabhängigkeit zu entwickeln. Und diese Inschrift aus dem Jahr 732 oder ein bisschen früher ist die sogenannte Tel Dan-Inschrift. Sie können das vielleicht sehen, das ist mit althebräischen Schriftzeichen bedeckt und das hier ist mit Kreide hervorgehoben. Und da steht auf Hebräisch Beit David, das Haus Davids. Hier wird also die davidische Dynastie erwähnt, der wir ja auch in den Königsbüchern und in den Samuelbüchern der Bibel begegnen. Ist also eine schöne Bestätigung, dass es diese Dynastie wirklich gegeben hat. Klammer auf, ein großes Problem ist, dass eine Inschrift mit dem Namen Salomo bis heute noch nicht aufgetaucht ist. Klammer zu. Was es nicht ist, kann noch werden, aber das ist natürlich ein großes Problem. Und jetzt kommen wir nach dem Abebben des ägyptischen Einflusses auf die neue Supermacht im Nahen Osten. Das ist eine Monolith-Inschrift. Die habe ich fotografiert bei meinem letzten Besuch in London. Das steht dort alles im British Museum. Wenn Sie das nächste Mal nach London gehen, bitte unbedingt anschauen. Freier Eintritt, ja, großartiges Haus. Das ist ungefähr so hoch, dieser Stein, den ich da fotografiert habe. Sie sehen ein Kolossalbild des assyrischen Großkönigs und der ganze Stein ist mit Schriftzeichen bedeckt. Man kann es vielleicht von Ferne erahnen. Und dieser assyrische Großkönig ist einer, der bereits mit dem Volk Israel, vor allem mit dem Nordreich Israel, interagiert, der versucht, dieses Nordreich und viele andere kleinere Königreiche unter seinen Einfluss zu bringen. Und dann haben Sie hier den berühmten schwarzen Obelisken. Würde ich den hier auf diesen Tisch stellen, wäre der ungefähr so hoch. Auch dieses Foto konnte ich in London machen. Und da sehen Sie hier so ein kleines Männlein mit einer Zipfelmütze, was sich vor dem assyrischen Großkönig auf den Boden wirft, die Proskynesis. Und diese Unterwerfungsgeste wird auch in der hebräischen Bibel beschrieben. Und aufgrund der Keilschriftzeichen über und unter diesem Text, da oben kann man sehen, können wir diesen König auch genau identifizieren. Das Bild ist beschriftet und das ist König Jehu von Israel, also aus dem Nordreich. Und wie gesagt, in der hebräischen Bibel wird von diesem Besuch Jehus in Ninive auch berichtet. Das ist sozusagen die assyrische Illustration dieser biblischen Erzählung. Was sehr, sehr bemerkenswert ist, dieser assyrische König hat in einem seiner Paläste ein langes Relief anbringen lassen. Das ist ein kleiner Ausschnitt, das ist mehrere Meter lang, hängt ebenfalls in London. Und hier sieht man die Frauen und Kinder von Lachisch. Lachisch war eine der stärksten befestigten Städte des Nordreiches Israel. Die Assyrer haben das belagert, das ist ergraben worden und man kann die ungeheure Kampfkraft der assyrischen Armee sehr gut nachvollziehen. Die Stadt war sehr stark befestigt, die Assyrer haben sie trotzdem gestürmt und wenn man sich die Mauerreste anschaut und sich anschaut, mit welcher Dichte assyrische Pfeilspitzen noch in dem Gemäuer stecken, kann man etwas von der ungeheuren Feuerkraft dieser Armee erahnen. Ja? Sie sehen hier die Frauen und die Kinder, die deportiert werden nach der Eroberung der Stadt. Was glauben Sie, ist mit den Männern passiert? Die wurden umgebracht. Ja? Also mit extremster Brutalität gehen die Assyrer hier vor, erobern eine Stadt nach der anderen. Letzten Endes fällt das gesamte Nordreich in ihre Hand. Die Stadt Samaria wird im Jahr 722 vor Christus von ihnen erobert. den Schutthaufen, den die Assyrer damals hinterlassen haben, können Sie heute noch anschauen, wenn Sie ins nördliche Israel fahren. Die Leute werden weitestgehend deportiert und irgendwo in dem assyrischen Großreich verteilt. Ein Großteil der damaligen Nordstämme geht für immer unter. Also ein paar Leute bleiben zurück. Das werden dann später die Samariter, die dann im Neuen Testament eine wichtige Rolle spielen. Aber ein Großteil der Bevölkerung geht quasi für immer verloren. Und dann haben wir hier eine ganz berühmte Inschrift. Ich habe das überschrieben mit das katastrophale Wunder. Die Leute in Juda und in Jerusalem schauen nach Norden und wissen, wir werden die Nächsten sein. Irgendwann stehen die Assyrer vor unseren Mauern. Und Jerusalem hatte damals ein Riesenproblem. Es war extrem gut befestigt. Es lag sehr günstig auf einem Bergplateau, war also gut zu verteidigen. Aber die Stadt hatte eine große Schwachstelle. Sie hatte keine Wasserversorgung. Ja, und da ist es so, sie schließen die Stadt ein und warten einfach ein paar Tage und dann verdursten ihnen die Leute und ohne Wasser kommen sie maximal 3 Tage aus, ohne Essen, das geht wochenlang. Ja. Das heißt, man muss hier etwas tun und was damals gebaut wurde, können Sie heute noch besichtigen in Jerusalem, der Shiloach-Tunnel oder der Siloach-Tunnel. Man schlägt einen Tunnel, der schlängelt sich so durch das durch den Felsen, der ist also durch den Felsen geschlagen worden, eine echte Knochenarbeit. Wir wissen aus dieser Inschrift, dass es 2 Bautrupps gegeben haben. Einer gräbt von der einen Seite, einer von der anderen Seite. Und an der Stelle, wo die sich begegnet sind, und wir können vielleicht nachvollziehen, dass das für diese Arbeiter ein ungeheuer befriedigendes Resultat war, wie dieser Tunnel dann fertig war, haben die Arbeiter in der Wand diese Inschrift anbringen. Und diese Inschrift in althebräischen Buchstaben ist deswegen bemerkenswert, weil weder Gott noch der König erwähnt werden, sondern die Arbeiter einfach berichten, wie sie diesen Felsen durchschlagen haben. Vermutlich hat oben an der Oberfläche jemand ihnen Signale gegeben, in diese Richtung müsst ihr weiterbohren. Und als sie dann fertig waren, kommt es zu dieser Inschrift, die dann vergessen wird. Weit über 2000 Jahre weiß niemand etwas von dieser Inschrift, bis ein französischer Archäologe sie entdeckt. In einem dunklen, nassen Gang sitzt er mit einer Kerze, er hat das beschrieben, in einem eisig kalten Wasser und schreibt im Schein dieser Kerze, die er sich in den Mund gesteckt hat, diese Inschrift ab, von der er kein Wort versteht. Er kennt nicht einmal das Alphabet. Und das kopiert er dann und schickt es an verschiedene Universitäten, an Leute, von denen er glaubt, dass die das lesen können müssen. Und das macht eine ungeheure Sensation, weil das ist die bis dahin älteste Inschrift in hebräischer Sprache, die man überhaupt gekannt hat. Mittlerweile gibt es ein paar wenige ältere. Die Osmanen bekommen das dann mit, die kontrollieren damals den Nahen Osten und sie tun das, was die Europäer auch gemacht hätten. Sie lassen die Inschrift rausbrechen und deswegen hängt sie heute in Istanbul im Nationalmuseum. Ja. Falls Sie das aufregt, sollten Sie besser nicht ins Kunsthistorische Museum gehen oder in den Louvre oder ins Britische Museum oder ins Pergamonmuseum nach Berlin, whatever. Ja. Also es ist einfach ganz gängige Praxis, so mit diesen Kunstschätzen hier zu verfahren. Die Assyrer stehen dann um 700 vor Christus wirklich vor Jerusalem und in Jerusalem gibt es einen Mann, der heißt Jeschajahu. Wir würden ihn als Jesaja bezeichnen und der sagt, die Assyrer werden hier nicht reinkommen. Und mit der Meinung stand er damals ziemlich alleine da. Er hat aber recht behalten, die Assyrer ziehen wieder ab, das wissen wir auch aus den assyrischen Quellen, aber sie haben das komplette Umland verwüstet. Also wenn das ein Sieg war, war der Preis enorm, den die Bevölkerung bezahlt hat. Damals verdichtet sich in Jerusalem die Vorstellung, der Herr wird es niemals zulassen, dass diese Stadt in die Hand der Gottlosen fällt. Er wird nie zulassen, dass sein heiliger Tempel den Unreinen übergeben wird. Und dieser Irrglaube führt dann zu einer krassen Fehleinschätzung zur Zeit der Babylonier. Und bei den Babyloniern ist es so, ich lese Ihnen das gleich vor, 586 vor Christus kommt Nebukadnezar, der babylonische Kronprinz, erobert die Stadt Jerusalem. Dann vergehen ein paar Wochen in der Zeit, findet Nebukadnezar heraus, dass die Judäer deswegen so erbittert Widerstand geleistet haben, weil sie geglaubt haben, die Stadt kann nicht erobert werden wegen dem Tempel. Und daraufhin gibt er den Befehl, den Tempel niederzubrennen. Ja? Damals dürfte auch die Bundeslade zerstört worden sein. Damals sitzt in Jerusalem ein Mann namens Jirmeyahu, Jeremia in unserer Sprache, der voraussagt, wir werden gegen die Babylonier keine Chance haben, die Stadt wird fallen, wir werden deportiert werden, und auch Jeremia behält mit dieser Vorhersage recht. Hier am Ende des zweiten Buches der Könige, Kapitel 25, wird berichtet, wie der Oberste der Leibwache, also einer der höchsten babylonischen Generäle, die Zerstörung Jerusalems durchführen lässt und dann weite Teile der Bevölkerung deportieren lässt. Das ist das, was wir als babylonisches Exil beschreiben würden. Hier noch ein kleines Detail dazu. Das, was Sie hier sehen, ist ein babylonischer Kassenzettel oder eigentlich ein Excel-Sheet. Das ist ein Stück Buchhaltung. Und hier wird aufgelistet von dem Schreiber, wer alles am Tisch des Königs isst. Für wen die königliche Küche quasi ein Essen bereitstellen muss. Und spannenderweise ist es so, dass auf diesem Text der König Jojachin erwähnt wird. Also der wird hier genannt unter denen, die täglich eine Mahlzeit bekommen am Tisch des Königs. Und wenn wir dann ans Ende der Königsbücher schauen, dann wird dort ganz am Schluss berichtet, dass Jojachin, den die Babylonier jahrzehntelang eingekerkert haben, begnadigt wurde und von nun an am Tisch des babylonischen Königs sein Essen bekommen hat. Und was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, diese Keilschrifttafel, das ist quasi der Beleg aus der babylonischen Buchhaltung dazu. Spannend, oder? Dass man hier solche Dinge finden kann. Um diese Zeit, dieses Auf und Abs, dieser massiven Unterdrückung, dieser Gewalterfahrung, dieser Zerstörung und dieser Deportation erzählt im zweiten Buch der Könige, Kapitel 22, die hebräische Bibel, dass auf einmal mitten im Tempel bei Renovierungsarbeiten ein Buch gefunden wird. Streng genommen eine Schriftrolle. Hasefer HaTorah, die Schriftrolle der Torah. Und diese Schriftrolle wird zum König gebracht und ihm vorgelesen, und der König kennt das Buch nicht. Er hat noch nie in seinem Leben davon gehört. Er geht dann hin und lässt die Prophetin Hulda befragen, ob das wirklich das Wort Gottes ist, was man hier gefunden hat. Die Prophetin autorisiert den Text. Wir sind hier an einer ganz spannenden Übergangsstelle zwischen mündlicher Prophetie und schriftlichem heiligen Text, der auf einmal Autorität bekommt. Das ist eigentlich der Anfang dessen, was wir heute die Bibel nennen würden, was wir hier wiedergegeben bekommen. Und daraufhin lässt der König eine Reihe von kultischen Maßnahmen umsetzen. Er lässt alle Heiligtümer außerhalb Jerusalems zerstören. Und wir haben ein Buch in der Bibel, wo genau das gefordert wird, die sogenannte Kultzentralisation. Das ist das Buch Deuteronomium. Und deswegen hat schon Philo von Alexandria gesagt, Zeitgenosse von Jesus und von Paulus, das muss wohl das Deuteronomium gewesen sein, was damals im Tempel gefunden wurde. Hieronymus schreibt das von ihm ab, und was ich sehr spannend finde in der heutigen Exegese, ist, dass die maßgebliche Arbeitshypothese, eine frühe Form des Deuteronomiums dürfte damals im Tempel gefunden worden sein. Ob das inszeniert wurde, können wir heute nicht mehr nachvollziehen. Spannend ist für uns, auf einmal ist mitten in diesem ganzen Chaos die Tora da. Und was ich jetzt gerne machen möchte mit Ihnen ist, schauen wir uns doch mal an, wie die Tora gegeben wird. Und ich bleibe jetzt auf einer reinen Textebene. Ich lese das jetzt nicht historisch, sondern ich schaue einfach mal zu oder höre zu, wie erzählt die Tora über sich selber, dass sie zum Volk Israel gekommen ist. Und jetzt haben wir hier eine ganz spannende Beobachtung zu machen, und das ist super ungewöhnlich für die damalige Zeit. Die Tora wird irgendwo im Nirgendwo gegeben. Nicht in einem konkreten Land, nicht in Israel, nicht in Ägypten, nicht in Assyrien, nicht in Babylonien, sondern wo? In der Wüste, Bemidbar. Ja, und die Wüste gehört niemandem. Da gibt es kein Land, da gibt es keine Herrschaft. Zweite Beobachtung, dadurch, dass die Tora nach der Erzählung, ihrer eigenen Erzählung am Berg Sinai gegeben wird, von dem wir übrigens bis heute nicht wissen, wo er gelegen ist, Sie werden jetzt sagen, Moment, aber ich bin schon dort gewesen. Ja? Ja, Sie sind an einem Berg gewesen, von dem seit vielen, vielen Jahren gesagt wird, das war der Berg Sinai. aber streng historisch gesehen ist das alles andere als eindeutig. Und dieser Berg, diese Gabe an diesen Berg Sinai, erfolgt, ohne dass Israel einen König hat. Es wird angeführt von Moses, aber Moses ist kein König, sondern ein Prophet, seinem Bruder Aaron, der Priester ist, aber sie haben keinen König in dieser Gabe der Tora-Erzählung. Und auch das ist extrem bemerkenswert. Es ist auch kein König, der das in Kraft setzt oder sagt, das ist jetzt mein Recht, nach dem hier gelebt wird. Und die dritte Besonderheit ist, die Tora wird ohne Tempel gegeben. Es gibt kein Heiligtum. Mose fängt dann an, am Ende des Buches Exodus ein Zelt der Begegnung einzurichten, was natürlich so eine Art Prototyp des Tempels ist, aber de facto, es gibt kein Heiligtum bei der Gabe der Tora. Und all das ist eigentlich für damalige Verhältnisse mehr oder weniger unvorstellbar. Also ohne Könige, okay, das hatten sie in Griechenland auch, aber ohne Tempel und ohne eigenes Land, so eine Gesetzesgabe ist eigentlich wirklich etwas Sensationelles. Der Frank Krüsemann, ein überaus bedeutender evangelischer Alttestamentler, hat dazu geschrieben, und das haben Sie in Ihrem Handout unter dem Punkt 1.1, der Sinai ist ein utopischer Ort, zeitlich und räumlich außerhalb der staatlichen Macht. Die Verbindung des göttlich gegebenen Rechts mit diesem Ort vollzieht sich in Schritten, die durch die Katastrophe der israelitischen Staaten ebenso erzwungen wie ermöglicht wurden. Der Sinai wird zum archimedischen Punkt eines Rechts, das nicht an die Macht eines Staates gebunden und dennoch nicht bloß Ausdruck von Tradition und Gewohnheit ist. Das alles wird vielmehr gerade außer Kraft gesetzt. Für eine Alternative zu königlichem Recht und königlichem Kult wird so parallel zur Entstehung der Texte selbst, aber nicht identisch mit ihr, ein Ort geschaffen, in dem Kult und Recht an den Ort verlagert werden, von dem immer schon die Rettung durch diesen Gott ausging, wird die Tora selbst zur entscheidenden Gestalt der Rettung. Das höchst reale Überleben Israels trotz der Unterwerfung durch Großmächte, die für so viele Völker den Untergang bedeutet hatte, hängt an einem fiktiven Ort in einer fiktiven Vergangenheit, der jeder Macht entzogen und deshalb jeder Macht vorgeordnet ist. Dadurch, dass sich die Tora von Anfang an unabhängig macht von König, vom Land und vom Tempel, kann die Tora auch überleben ohne Land, ohne König und ohne Tempel. Sie kennen vielleicht die berühmte Formulierung von Heinrich Heine, der ja selber jüdischer Abstammung war, der gesagt hat, das Judentum hat sich ein portatives Vaterland geschaffen durch die Tora. Wir können unsere Heimat immer mitnehmen, auch wenn wir wieder einmal vertrieben werden sollten. Und ich möchte mir jetzt mit Ihnen gerne anschauen, was sagt eigentlich die Tora über den König, weil das auch extrem bemerkenswert ist. Die Tora sagt relativ wenig über einen König, aber es gibt ein sogenanntes Königsgesetz im Buch Deuteronomium. Das ist dieser Text, der damals im Tempel in der späten Königszeit aufpoppt. Und da lesen wir, und ich möchte das in der revidierten Einheitsübersetzung ganz kurz mir mit Ihnen anschauen, wenn du in das Land, das der Herr, dein Gott dir gibt, hineingezogen bist, es in Besitz genommen hast, in ihm wohnst und dann sagst, ich will einen König über mich einsetzen, wie alle Völker in meiner Nachbarschaft, dann darfst du einen König über dich einsetzen. Von der Formulierung her müssen wir genau aufpassen. Heißt das, Israel muss einen König haben? Nein. Wenn Israel unbedingt will, okay. Aber wenn Israel nicht will, der König ist nicht notwendig. Ja? Und jetzt kommen eine ganze Reihe von Verboten den König betreffend. Er darf nur aus der Mitte deiner Brüder sein. Es darf kein Ausländer sein. Er soll nicht zu viele Pferde haben. Er soll das Volk nicht in die Knechtschaft führen, also zurück nach Ägypten. Er soll keine große Zahl von Frauen nehmen. Er soll nicht zu viel Silber und zu viel Gold anhäufen. Also lauter Verbote. Ja? Ich könnte mir vorstellen, wenn sie damals König von Israel gewesen sind, dann würde sie aber irgendwie auch interessieren, aber was darf ich eigentlich als König? Ja. Okay, das darf ich nicht und das darf ich nicht und das darf ich nicht. Die Tora hat eine Antwort darauf. Wenn er seinen Königsthron bestiegen hat, soll er sich von dieser Weisung, im Hebräischen steht das Wort Tora, die die levitischen Priester aufbewahren, auf einer Schriftrolle eine Zweitschrift anfertigen lassen. Mishneh Torah, auf Griechisch Deuteronomium, das zweite Gesetz. Da kommt vermutlich der Name des Buches her. Sein Leben lang soll er die Weisung mit sich führen und in der Rolle lesen, damit er lernt, den Herrn, seinen Gott, zu fürchten, alle Worte dieser Weisung und diese Gesetze zu bewahren, sie zu halten, sein Herz nicht über seine Brüder zu erheben und von dem Gebot weder rechts noch links abzuweichen, damit er lange als König in Israels Mitte lebt, er und seine Nachkommen. Ein kanadischer Alttestamentler, den ich sehr schätze und hier in Wien auch mal kennenlernen durfte bei einem Vortrag an der Universität, Bernard Levinson, der schreibt hier: Es bleibt für den König nur eine einzige positive Verpflichtung, während er demütig auf seinem Thron sitzt, alle Tage seines Lebens von genau der Tora-Rolle zu lesen, die seine Macht begrenzt. Ja? Also der darf den ganzen Tag seines Lebens auf seinem Thron sitzen und sich anschauen, wie unwichtig er eigentlich ist. Weil das, was ihm hier aufgetragen wird, die Tora zu lesen und danach zu leben, ist jedem Israeliten aufgetragen. Irgendwelche Vorrechte, keine Spur. Ja? Warum führt man so ein Königgesetz ein? Die Antwort ist, weil man mit Königen katastrophale Erfahrungen gemacht hat. Sowohl das Nordreich als auch das Südreich sind durch ihre jeweiligen Könige in den Abgrund geführt worden. Kleine Anekdote dazu, Sie kennen vielleicht die berühmte Jotam-Fabel aus dem Buch der Richter. Da erzählt der Herr Jotam eine Fabel, dass die Bäume sich einen König aussuchen wollen. Und dann gehen sie zum Ölbaum, von dem mein Vorname stammt, Oliver, und sagen, möchtest du nicht unser König sein? Und der König, und der Ölbaum sagt, sicher nicht. Ja, also ich spende hier die Oliven, aus denen das Öl gewonnen wird. Ich erfreue die Götter und die Menschen. Ich habe sicher was Besseres zu tun, als euer König zu sein. Ja. Dann gehen sie zum Weinstock. Und der Weinstock sagt genau dasselbe. Aber Dankeschön, ja, fragt bitte jemand anderen. Und dann gehen sie zum Feigenbaum, glaube ich. Und auch der Feigenbaum sagt, also Leute, Dankeschön, ja, ich habe wirklich was Besseres zu tun. Und am Schluss gehen sie zum Dornstrauch. Der Dornstrauch spendet keine Früchte und er spendet keinen Schatten. Und der sagt, ich mach's. Ja. Das Problem ist nur, der Dornstrauch brennt auch relativ schnell und dieser Dornstrauch gerät in Brand und setzt den ganzen Wald in Brand und das ganze Königreich der Bäume geht unter. Warum erzählt man so eine Geschichte? Ja, weil man sagen will, die Leute, die nach Macht streben, sind eigentlich diejenigen, die zu sonst im Leben nichts taugen, weil sie eigentlich nichts können. Ja? Und die kommen dann ganz nach oben und das Ergebnis ist, dass wir alle den Bach runtergehen. Das ist ein antiker Text, ich rede nicht über die Gegenwart. Ja. Und mit anderen Worten, sie haben hier eine ungeheure Skepsis dem Königtum gegenüber in der hebräischen Bibel, das massiv begründet ist in der Geschichte dieses Volkes. Und deswegen, wenn ihr dann unbedingt einen König habt, okay, ja, aber zu sagen hat der sicher nichts. Das ist mal soweit die Geschichte aus der Tora. Und wir haben jetzt hier eine weitere Beobachtung zu machen, das, woraus sich eigentlich die Macht der Könige speist, nämlich, dass sie Lehnsherren sind, dass sie das Land besitzen und es an ihre Untertanen vergeben. Auch das ist den Königen in der Tora genommen. Das Land wird verteilt unter dem Volk, aber nicht vom König. Und hier gibt es jetzt eine ganz spannende Beobachtung zu machen. Wenn wir weiter in die Tora schauen, dann finden wir darüber hinaus, dass die Tora verlangt, dass die Armut im Land nicht über ein bestimmtes Maß hinaus ansteigen darf. Und dann werden so Schutzmechanismen eingezogen, unter anderem Schuldenerlass in einer bestimmten Reihenfolge von Jahrzehnten. Wir kommen gleich darauf zu sprechen. Und vor allem verlangt die Tora, dass der Grundbesitz nach der Zahl der Köpfe einer Familie verteilt wird. Leute mit vielen Kindern kriegen mehr Land als Leute mit wenig Kindern. Also wenn wir so wollen, eine ganz demokratische Struktur in der Landverteilung. Und was man auf keinen Fall will, ist, dass ganz wenige ganz viel haben und ganz viele nichts haben. Das wird hier sozusagen immer wieder eingefordert in diesen Texten. Und der letzte Punkt, den die Tora ebenfalls fordert, ist einen guten Umgang mit dem Fremden. Ger oder Gerim auf Hebräisch. Und der Fremde hat eine andere Religion. Das ist kein Judäer oder Jude oder wie auch immer das bezeichnen wollen. Der hat eine andere Religion. Und wenn wir uns das im Buch Levitikus anschauen, Kapitel 25, dort wird dekretiert, das Land darf nicht endgültig verkauft werden, denn das Land gehört mir, sagt der Herr. Und ihr seid nur Fremde und Beisassen bei mir. Ich habe euch das Land eigentlich nur geliehen. Und das führt zu dieser berühmten Konstruktion des Shanat HaYovel, des Jubeljahrs, das alle 7 mal 7 Jahre quasi die Schulden wieder auf Null gesetzt werden. Wenn Leute ihr Land verkaufen mussten, dann sollen sie es praktisch zurückkriegen. Wir gehen davon aus, dass das vermutlich nie so funktioniert hat, ja, weil das auch heute nicht wirklich funktionieren würde, aber das ist jetzt nicht der Punkt. Der Punkt ist für mich die Idee dahinter. Ja, und die Idee lautet, wir wollen nicht, dass die Armut in unserem Land überhand nimmt. Wir haben die Verpflichtung, hier regulierend einzugreifen. Halten wir das mal fest. Ja, ob das dann funktioniert hat, können wir jetzt mal kurzfristig beiseite schieben. Und das Letzte ist, der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Das Gebot der Nächstenliebe kennen wir, das stammt übrigens auch aus dem Buch Levitikus und hier wird sogar die Fremdenliebe vorgeschrieben. Warum? Ihr seid selbst Fremde in Ägypten gewesen. Ani Adonai Elochecha. Ich bin der Herr, euer Gott. Und noch einmal, der Fremde, das ist der Andersgläubige. Das ist der, der eben nicht an den Gott Israels glaubt, der anderen Göttern folgt. Und zur Verteilung des Landes noch etwas, das ist jetzt ein langer Abschnitt aus dem Buch Numeri, wo ausdrücklich gesagt wird, das ist ein schwieriger Text hier nach der Elberfelder Übersetzung, wenn das Land verteilt wird, dann geht ihr ganz strikt mathematisch vor. Familien mit vielen Mitgliedern kriegen mehr Land als Familien mit weniger Mitgliedern. Ich habe das schon erwähnt. Und etwas später lesen wir dann, und der Herr redete zu Mose und sprach, das sind die Namen der Männer, die euch das Land als Erbe austeilen sollen. Der Priester Eleazar, Josua der Sohn Nuns, das ist der Nachfolger des Moses, ja, und je einen Fürsten von einem Stamm sollt ihr nehmen, um das Land als Erbe aufzuteilen. Wir haben 12 Stämme, also der Fürst, das ist der Nasi, das ist quasi der Vorsteher dieses Stammes, ein Priester und ein Prophet. Und diese 14 Leute, dieses Komitee wird dazu eingesetzt, das Land aufzuteilen. Kein König. Ja. Und noch einmal, mir geht es jetzt nicht darum, war das historisch wirklich so, mir geht es um die Idee, die dahinter steckt. Und jetzt möchte ich mal ganz kurz die hebräische Bibel hinter mir lassen und möchte mich mit ihrer Wirkungsgeschichte beschäftigen. Und damit sind wir relativ schnell in der Neuzeit, denn jetzt passiert etwas ziemlich Spektakuläres. Diese Texte der hebräischen Bibel werden zu Beginn der Aufklärung von bedeutenden Gelehrten rezipiert, die darüber nachdenken, wie soll eigentlich eine Verfassung aussehen, wenn wir ein Staatswesen gestalten, das der Vernunft gehorcht und das allen Menschen Gutes tut. Und dann ist für diese Leute ganz klar, wir haben so eine Verfassung vorliegen, und zwar in den Büchern der hebräischen Bibel. Wir müssen das nicht erfinden, sondern die maßgeblichen Ratschläge und Anweisungen können wir ganz leicht aus der hebräischen Bibel herausgewinnen. Und das Spannende ist, dass diese Leute auch rabbinische Literatur darüber lesen. Die sind wieder in der Lage, Hebräisch zu lernen oder sie haben entsprechende Übersetzungen. und die versuchen wirklich aus der Auslegungstradition dieser Texte etwas abzuleiten, wie können wir heute als moderner Staat, ein bisschen anachronistisch, aber wie können wir hier im 16., 17. Jahrhundert ein Staatswesen gestalten, das vernünftig ist und das auf eine Art und Weise das Zusammenleben regelt, das wir hier anstreben wollen. Und dazu gibt es ein Buch, das ich Ihnen unglaublich gerne empfehlen würde. Es ist leider nur in englischer Sprache erschienen. Das ist Eric Nelson und das Buch heißt The Hebrew Republic. Die Hebräische Republik und ist 2011 erschienen. Und Eric Nelson kann dann zeigen an den Texten, die er dort veröffentlicht, das meiste davon ist in Latein geschrieben, in der damaligen Gelehrtensprache, dass diese Männer, wir werden uns gleich anschauen, wer das war, die hebräische Bibel lesen und daraus für die Staatsform drei Schlussfolgerungen ziehen. Erstens, keinen König. Und wenn ein König, dann hat er nichts zu sagen. Wir würden das heute konstitutionelle Monarchie nennen. Das ist das, was sie in England haben. Ja? Wenn die englische Regierung es will, dann wird King Charles III. Die Rede des Premierministers vorlesen. Und wenn der Premierminister da reinschreibt und ab morgen gibt es bei uns keinen König mehr, weil wir schaffen den per Gesetz ab, dann muss er das vorlesen. Ja? Er hat kein Widerspruchsrecht dagegen. Also, wenn ein König, dann ohne Rechte. Konstitutionelle Monarchie. Woher kommt das? Aus der hebräischen Bibel. Ja. Zweite Regel, die aus dem Ganzen hervorgerufen wird, der Staat hat die Verpflichtung, etwas für die Armen zu tun. Das ist etwas ganz Neues, das finden Sie in der klassischen Antike nicht. Ja. Dass der Staat eine Verpflichtung hat, sich um Arme zu sorgen, gibt es weder in Rom noch in Griechenland. Aber diese Leute sagen, wir müssen schauen, dass wir das Problem der Armut in den Griff bekommen und wenn es beinhaltet, dass der Staat regulierend eingreifen muss. Woher kommt das? Aus der Landverteilung, die wir uns gerade eben in der hebräischen Bibel angeschaut haben. Und der dritte Punkt, Umgang mit Andersgläubigen. Und hier wird gesagt, der Staat hat sich grundsätzlich nicht in religiöse Fragen einzumischen. Und wenn Andersgläubige unter uns leben, dann haben wir sie in Frieden und in Ruhe zu lassen. Woher kommt das? Aus den Bestimmungen der hebräischen Bibel über die Gerim. Ja? Und das sind jetzt grundsätzliche Herangehensweisen, wo man sagt, das ist doch eigentlich quasi das moderne Staatsverhältnis schlechthin. Und die bisherige Meister- oder Meta-Erzählung ging doch eigentlich immer so, dass alle diese Grundrechte gegen die Bibel, gegen das Christentum, gegen die Kirche erkämpft werden mussten. Ja? Erst die Säkularisierung habe es überhaupt möglich gemacht, dass diese Rechte und die Beschränkung der Königsmacht und so weiter durchgesetzt werden konnten. Und ich denke, dass Eric Nelson hier in einer ziemlich prägenden Art und Weise gezeigt hat, dass das nicht stimmt. Ja, sondern der eigentliche Motor hinter diesen Bestrebungen ist die Bibel. Das ist nicht gegen die Bibel durchgesetzt worden, sondern ist eigentlich durch die Bibel inspiriert worden. Ich überspringe die eine oder andere Folie und komme zu Rabbi Lord Jonathan Sacks. Das ist der Chaim Eisenberg von London, wenn ich das so sagen darf. Also der Oberrabbiner in England gewesen. Er ist im englischen Oberhaus gesessen, deswegen Lord Sacks. Und er ist leider schon verstorben und er hat ein, wie ich finde, großartiges Buch geschrieben, The Great Partnership. Und in diesem Buch kommt er auf das Buch von Nelson zu sprechen. Und das haben Sie in dem langen Zitat auf der zweiten Seite Ihres Handouts. Und Jonathan Sacks sagt, dass wir hier in der Erfahrung des Volkes Israel einen riesigen Paradigmenwechsel haben. Dieses Volk, das eine katastrophale Niederlage erlebt, das sein Land verliert, seinen Tempel verliert, seinen König verliert, eigentlich seine Identität verliert, sagt nicht, und damit haben unsere Feinde Recht und wir haben Unrecht, das Recht des Stärkeren, ja, sondern dieses Volk sagt, nein, Gott hat unsere Feinde gebraucht, um uns etwas klarzumachen, nämlich, dass wir auf ihn hören sollen. Das ist in Wahrheit die Geburtsstunde des Monotheismus im babylonischen Exil. Ich kann das hier nur andeuten. Und Sacks sagt, zum ersten Mal wurde Religion nicht eine Rechtfertigung, sondern eine Kritik der Macht. Und ich denke, da ist was dran. Das können wir auch mit den hebräischen Propheten sehr gut zeigen. Und dann schreibt er, das ist der dritte Abschnitt von oben, dies verinnerlicht habend legte eine Gruppe von schweizerischen, holländischen und englischen politischen Denkern im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert, unter ihnen Thomas Erastus, Richard Hooker, Hugo Grotius, Peter Cuneus und der englische Hebräist Thomas Coleman, John Lightfoot und John Selden, die Grundlagen der modernen Politik. James Harrington, Thomas Hobbes, John Milton und John Locke bauten auf den Fundamenten, die sie gelegt hatten, auf. Das waren die Personen, die für eine konstitutionelle, das heißt begrenzte Monarchie stritten, für das Toleranzprinzip und die einzigartige moderne Freiheit, die Gewissensfreiheit. Ihre Geschichte ist vor kurzem in Eric Nelsons The Hebrew Republic erzählt worden. Also Sacks affirmiert das, was hier gesagt wird. Und er sagt, sein Argument, also das Argument von Nelson, ist wie das meine, dass das traditionelle Narrativ zur europäischen Politik irreführend ist. Es besagt, dass politisches Denken im Europa des Mittelalters und der Renaissance grundsätzlich christlich und theologisch war. Nur mit dem Aufstieg der Wissenschaft wurde es säkular und damit tolerant. Im Gegensatz dazu argumentiert Nelson, dass der Humanismus der Renaissance, inspiriert durch das Erbe von Griechenland und Rom, einen säkularen Zugang zur Politik entwickelte. Die Begründer der modernen europäischen Politik waren im Unterschied dazu religiös und ihr Schlüsseltext war die hebräische Bibel, wie ich Ihnen das gerade eben erzählt habe. Und er dekliniert das dann durch bis hin zu Hobbes, der Atheist war und in seinem Leviathan 657 Mal die Bibel zitiert, was ziemlich beachtlich ist. Die Bibel hat er zitiert, 654 Mal in diesem grundlegenden Werk. Und die einzige Ausnahme von der Regel ist ausgerechnet Spinoza, der die Bibel ablehnt als Rechtsquelle und versucht hier rein philosophisch zu argumentieren. Ich komme zur Zusammenfassung und zum Schluss und möchte ganz kurz versuchen, noch einmal auf den Punkt zu bringen, worum es mir geht. Die hebräische Bibel eigentlich als Motor der Befreiung des Menschen, als Mutter unseres bis heute geltenden Freiheitsverständnisses. Ja. Und ich denke, dass unsere heutige politische Situation dieser Auslegungsgeschichte, dieser Texte viel mehr verdankt, als uns eigentlich bewusst ist. Und dass dieses Metanarrativ von, das musste alles gegen die Religion und gegen die Bibel erstritten werden, einfach falsch ist. Ja. Deswegen Zusammenfassung meines Vortrags, der unter dem Thema stand Freiheit biblisch verstanden. Das, was wir heute als Freiheit verstehen, ist ganz massiv geprägt durch die Texte der hebräischen Bibel. Und das ist gut so. In diesem Sinne, danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Bogen gespannt und in mir selbst, ich kann nicht nur für mich sprechen, werde viel nachlesen. Und Sie haben mich wirklich motiviert dazu, wenn man weiß vieles, aber doch nicht vieles und nie genug. Und dafür danke ich Ihnen von ganzem Herzen. Es war ein ganz ein anderer Zugang, als wir es jetzt gehört haben. Und es hat mir vieles verständlich gemacht. Danke, es war wirklich sehr, sehr gut, was Sie uns erzählt haben. Danke. Aber es gibt Fragen.
Ja.
In welcher Sprache ist
das? Hebräisch.
Da wollte ich auch mal sagen, können Sie denn anders schreiben? Die Rede war, es gab ja sicher auch Menschen ohne Bekenntnis und die genauso gemacht haben. Also ohne.
Also in der Antike gibt es keine Menschen ohne Bekenntnis. Nein, nein. Durch ihre Volkszugehörigkeit ist klar, dass sie zu einer bestimmten religiösen Praxis dazugehören. Also wenn sie Römer sind, haben sie eine bestimmte geprägte religiöse Praxis. Wenn sie Ägypter sind, wenn sie Skythe sind, Hethiter oder was auch immer. Bekenntnislosigkeit, also als bewusste Abgrenzung von einem religiösen Zugang, ist in der Antike eigentlich undenkbar. Ja? Und selbst die Leute, die als Kronzeugen einer doch eher entgöttlichten Welt gerne angeführt werden, schaffen es auch nicht, ohne Bezug auf die Götter zu argumentieren. Das ist in der Antike so noch gar nicht möglich, würde ich sagen. Ja? Also so zu denken. Der Alltag ist zutiefst von religiösen Riten geprägt. Was die Leute dabei empfunden und gedacht haben, ist natürlich immer was anderes. Aber Bekenntnislosigkeit in dem Sinne, wie wir das heute verstehen, gibt es in der Antike nicht.
Ja. Ja. Aber ich habe noch nicht ganz genau verstanden, warum alle diese alte Kultur seit 750 vor Christus,
ja.
Warum haben sie sich alle gegen Jerusalem? Es war nur Machtgierigkeit oder warum?
Weil Jerusalem das Problem hat, dass es auf einer Landbrücke liegt und das ist bis heute das Problem. Das heißt, sie sind immer zwischen den großen Blöcken der damaligen Zeit. Sie haben Ägypten auf der einen Seite, im Norden Syrien, Assyrien, Babylonien. Und im Prinzip hat sich an dem Problem bis heute nichts geändert. Und wir hatten im Grunde genommen auch mit Ausnahme der Perserzeit eigentlich fast nie eine Zeit, wo es noch mal friedlich gewesen ist. Außer die Osmanen oder andere Großmächte setzen das mit Brutalität durch. Und Jerusalem war jetzt nicht religiös wichtig für irgendwelche Leute. Eigentlich war die Küste auch viel interessanter, aber diese Landbrücke von Ägypten darüber nach Kleinasien, das ist der entscheidende Punkt und den gilt es zu kontrollieren. Und deswegen sind auch die Römer dahin gegangen und nach ihnen die Byzantiner und die Araber und die Osmanen und die Briten und. Also es ist ein ständiges Kommen und Gehen dieser Großreiche. Und das hinterlässt natürlich Spuren, nicht nur in der Geschichte, sondern auch in der Mentalität und im Glauben. Ja? Weil sie müssen damit irgendwie klarkommen.
Und der Tempel hat immer existiert dort, wo er ist?
Es gibt ja keinen Tempel mehr. Der Tempel stand vermutlich auf diesem Areal, auf dem heute die Al-Aqsa-Moschee steht, der sogenannte Felsendom. Genau können wir es nicht sagen, weil wir ja dort nicht graben können. Ja, also das ist ein derartig heikler Ort, dass sie dort, also jeder, der dort mit einer Schaufel auftaucht, löst vermutlich einen Krieg aus. Und ich meine das jetzt nicht metaphorisch gesprochen, aber vermutlich war der Tempel dort lokalisiert. Über den ersten Tempel können wir relativ wenig sagen, weil wie gesagt, es fehlen uns einfach die archäologischen Spuren. Man kann einigermaßen gut argumentieren, dass das auch in Jerusalem gewesen ist. Ja.
Ich wollte nur sagen, zum jetzigen Israel, die Grundstücke oder in Tel Aviv gegründet wurde auch gelost.
Ja.
Die Familien, die ein Grundstück wollten. Mhm.
Die Kibbuzim haben das dann weiter praktiziert, ja. Ja. Mhm.
Aber nicht richtig, dass heute im heutigen Israel schon ein bisschen anders agiert wird, eigentlich da vorgeschlagen wird.
Naja, Sie wissen vielleicht, dass es in Israel derzeit riesige Demonstrationen gibt,
ja,
wo Teile der Bevölkerung versuchen, diese Freiheiten zu bewahren, weil die rechts- bis rechtsextreme Regierung versucht, sie aus bekannten Motiven zu kippen. Aber das ist, glaube ich, jetzt etwas, was nicht nur in Israel der Fall ist. Aber Israel hat natürlich als moderner Staat, der teilweise säkular ist, teilweise extrem religiös ist, wieder andere Probleme. Von daher will ich mich jetzt schwer tun zu sagen, das steht hier in einer Fluchtlinie mit dem, was ich entwickelt habe. Faktum ist, dass der Staat von säkularen Juden gegründet wurde, die sich eigentlich für Religion nicht interessiert haben. Und das fällt den Leuten jetzt auf den Kopf, weil der Anteil der extrem religiösen Bevölkerung immer größer wird. Ja. Aber da müssten Sie einen Israeli befragen. Ich kann das jetzt nur als Zuschauer von außen sagen und weiß wahrscheinlich genauso viel oder genauso wenig wie Sie auch. Ja. Womit ich mich etwas schwer tue als Bibliker ist zu sagen, und das liegt jetzt daran, dass das und das in der Tora steht. Ja. Das ist immer eine Frage, wie Sie die Texte dann auch auslegen. Mich interessiert sozusagen vielmehr der Einfluss dieser Texte auf unsere Kultur und auf unsere Zeit hier an diesem Ort. Und darüber denke ich, da kann ich schon was Fundiertes sagen. Über Israel, das ist eine heikle Geschichte in jedem Fall. Irgendwie. Also, wenn Sie einen orthodoxen Juden fragen, gibt es die Tora seit der Gabe am Sinai. Da hat Mose sie empfangen, wobei er dort zwei Torot empfangen hat, eine mündliche und eine schriftliche. Das ist die klassische orthodoxe Lehre. Wissenschaftlich gesehen ist es so, dass wir davon ausgehen, dass am Ende der Königszeit erste Grundzüge der Tora bereits da sind. Dieses Buch, das da im Tempel gefunden wird, die gehen mit ins Exil. Also so wird das heute von sehr vielen Alttestamentlern und Alttestamentlerinnen gesehen. Dort wird weitergeschrieben. Irgendwann kommen die Leute aus dem Exil zurück und die haben die Tora bereits mit sich. Also denken Sie an Esra, Nehemia. Ja? Da dürfte die Tora bereits mehr oder weniger abgeschlossen gewesen sein. Also ich würde sagen, frühe Nach-Exilszeit, nach 500 vor Christus, ungefähr um die Zeit. Ja. Sie wird dann ins Griechische übersetzt ab dem 3., 4. Jahrhundert vor Christus in Alexandria und da ist sie mit Sicherheit schon in einer Form da, die wir heute auch nachvollziehen können. Ja. Naja, weggekommen ist man ja nicht. Wann hört sozusagen die Verpflichtung auf oder das Gefühl auf, wir müssen alle uns irgendwie an einer Form von Kult oder Gottesverehrung oder was auch immer beteiligen? Ich würde mal sagen, es gibt Einzelgestalten, die gehen schon so ein bisschen in diese Richtung. Ja. Also der große Stauferkönig Friedrich II. Hat ja angeblich über Jesus, Mohammed und Buddha gesagt, das sind die drei großen Betrüger. Ja, also das Friedrich II. War das, der Stauferkaiser. Die drei großen Betrüger. Und das ist jetzt schon mal eine ziemlich steile Ansage, würde ich sagen. Ja. Sie haben römische Dichter, die sehr, sehr skeptisch gegenüber diesen ganzen Kult und den Göttermythen sind, aber das fängt schon sehr früh an. Ja. Platon verbietet sowas schon in seinem Staat, aber der ist jetzt kein Atheist, aber der hat ein Gottesbild, was so abstrakt ist, dass eine Verehrung eigentlich fast nicht möglich ist. Aber so richtig durchsetzen wird sich das dann meiner Meinung nach mit der Zeit der Aufklärung. Ja. Also die Enzyklopädisten in Frankreich, Sie kennen das vielleicht, da kommt ein Gelehrter, dessen Namen jetzt nicht einfällt, zu Napoleon und übergibt ihm ein wissenschaftliches Werk über die Entstehung der Welt. Und Napoleon sagt, und was ist mit Gott? Und er sagt, hier, diese Hypothese brauche ich nicht. Ja? Also das ist so, wie? Laplace war das, okay, danke. Ja. Also da fängt das dann an. Bis heute, wo wir einen Atheismus haben, der missionarisch unterwegs ist. Also gerade in den USA gibt es das, wo sie einen Atheismus haben, der für dieses Bekenntnis missioniert. Das klingt vielleicht ein bisschen paradox. Ja? Es gibt keinen Gott und Richard Dawkins ist sein Prophet. Also auf die Formel würde ich es sagen.
Noch die Heiden.
Die Heiden ist ja eigentlich ein Schimpfwort. Die Heiden, das sind alle Völker außerhalb Israels. Also in der biblischen Terminologie sind das die aus den Völkern oder die Völker. Und es ist ganz klar, die haben ihre Götter. Also man hat denen implizit dann schon Gottlosigkeit vorgeworfen nach dem Exil, wo man gesagt hat, diese Götter existieren gar nicht und das sind alles Götzen und so weiter. Aber die haben, es war ganz klar, die haben ihre Religion und oder Religion. Religion ist ein neuzeitlicher Begriff. Es gibt nicht diese Trennung zwischen Religion und Alltag, wie wir das heute haben, sondern die ganze Lebenswelt ist getränkt durch die Begegnung mit dem Göttlichen in irgendeiner Form.
Ja. Ja, meine Frage, der Merksatz ist, also die europäische Rechtsordnung beruht auf dem Griechentum und dem Judentum. Und jetzt, das Griechentum kam jetzt dabei noch nicht vor. Und das würde ich gerne wissen, weil die
viele Israeliten oder aus der Geschichte haben sich natürlich mit der Antike auseinandergesetzt.
Ja, klar.
Ja. Ja. Und gibt es da positive oder kann man diese Linie verfolgen?
Also die Linie geht ja, die geht zurück bis in unsere Bibel. Also in den Makkabäerbüchern lesen Sie zum Beispiel, dass Juda und Sparta einen Schutzvertrag eingehen. Also die schließen einen Vertrag miteinander. Und natürlich ist die griechische Kultur massiv präsent, also spätestens seit der Zeit Alexander des Großen. Ja. Und die Auseinandersetzung mit dem Hellenismus trägt einen wesentlichen Teil auch zur jüdischen Identität, auch zur Zeit Jesu bei. Also diese Auseinandersetzung gibt es. Ja. Spannend finde ich aber, Israel ist viel früher, also lange vor der Begegnung mit den Griechen draufgekommen, wir brauchen keinen König. Ja. Wir brauchen diese gerechte Form der Landverteilung. Wir müssen mit den Andersgläubigen gut umgehen. Und das Unterscheidende scheint mir zu sein, diese Verpflichtung für die Armen. Ich kenne im griechisch-römischen Kontext nichts Vergleichbares. Also dieses Bewusstsein, wir müssen darauf achten als Gemeinwesen, dass ein bestimmter Teil unserer Bevölkerung nicht unter ein bestimmtes Level fällt. Und das sehe ich im antiken Rom oder in Athen oder so nicht. Also das scheint mir wirklich was spezifisch Biblisches hier zu sein. Die Griechen sind natürlich auch von selbst draufgekommen, dass sie keinen König brauchen. Keine Frage. Ja.
Und